Wir werden nachher nochmal einen Lobpreisteil haben und auch einen Segnungsteil, denke ich. Aber davor wollen wir auf Gottes Wort hören, gemeinsam uns eine Bibelstelle anschauen und schauen, was uns Gott heute durch diese Stelle sagen möchte. Ich werde zu Beginn nochmal beten, speziell, dass Gott zu unseren Herzen spricht, weil ich viele Worte machen kann oder wenig Worte, ist eigentlich egal. Aber wenn es nicht unser Herz anspricht, dann hat es am Schluss wenig gebracht. Und darum möchte ich beten, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Herr, dass diese Worte Worte sind, die Worte des Geistes sind, dass sie nicht von mir kommen, sondern von dir, Herr. Dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, dass wir verstehen können, deine Liebe, deine Güte, deine Größe, Herr. Dass wir heute neu schätzen lernen, was du für uns getan hast, Jesus. Amen. Ostern liegt hinter uns. Ja, wir hatten letzte Woche gerade Ostersonntag und Karfreitag. Und wie die meisten hier, denke ich, wissen, Karfreitag ist der Tag von der Kreuzigung Jesu. Da gedenken wir also, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und Ostern gedenken wir seiner Auferstehung. Und wir hatten letzte Woche in der Predigt von Paul, hatten wir uns diese Stelle auch angeschaut, wo Jesus zu seinen Jüngern kommt, nachdem er auferstanden war. Das erste Mal seinen Jüngern begegnet. Aus dem Johannesevangelium hatten wir gelesen, also dem Bericht sozusagen der Biografie von Jesus, die von Johannes aufgeschrieben wurde. Bei dieser Begegnung war ein Jünger von Jesus nicht anwesend. Also zwei streng genommen. Der eine, weil er nicht mehr lebte, und der andere war einfach abwesend. Warum wird nicht gesagt, aber Thomas, der Apostel Thomas, war nicht unter den Anwesenden zu diesem Zeitpunkt. Und er hatte also nicht gesehen, dass Jesus auferstanden war. Er hat es natürlich dann von den anderen gehört, aber war selber nicht dabei und hat selber den nicht gesehen, der, wo er zwar wusste, dass er tot war, aber noch nicht wusste, dass er wieder lebendig war. Und wir schauen uns diese Stelle an, die eine Woche nach Ostern spielt, passt also genau zu heute, vielleicht eher für morgen, aber wollen wir nicht so kleinlich sein. Also jedenfalls schauen wir uns diese Stelle gemeinsam an und schauen, was ist passiert mit diesem Thomas, was ist passiert mit den Jüngern und dem auferstandenen Jesus. Und zwar lese ich aus Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch, Shalom. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas war mit den anderen Jüngern im Gespräch. Ja, davon können wir ausgehen. Er war jahrelang mit Jesus und den anderen unterwegs gewesen. Er hatte mitbekommen, dass Jesus gekreuzigt wurde, er hatte die Verhaftung von Jesus gesehen, war aber nicht bei der Auferstehung, nicht dabei, als Jesus sich den restlichen Jüngern gezeigt hat. Und die anderen werden es ihm aber erzählt haben, und wir lesen, sie haben es ihm erzählt, sie haben gesagt, wir haben Jesus gesehen, wir haben gesehen den Auferstandenen, wir haben mit ihm geredet, wir hatten ein Gespräch mit ihm. Aber Thomas glaubt ihm nicht. Darum wird Thomas manchmal der Beiname Thomas der Zweifler gegeben. Was ich persönlich ein bisschen unfair finde, weil es ist eine verständliche Reaktion. Ja, Stell dir vor, jemand kommt und sagt, ich habe gesehen, dass einer von deinen Angehörigen wieder lebendig geworden ist. Das würdet ihr auch nicht einfach so glauben. Aber Thomas, der hatte Zweifel, berechtigte Zweifel, er war skeptisch bei dem, was ihm gesagt wurde. Und sie werden sicher die Jünger eine heftige und hitzige Diskussion gehabt haben, gehe ich von aus. Ich habe gesagt, wir waren doch alle dabei, Thomas, alle 10 von uns und noch Frauen, es waren sicher noch andere Jünger dabei. Wir haben ihn alle gesehen, wir haben mit ihm geredet, wir haben ein Gespräch mit ihm gehabt. Aber Thomas, der bleibt fest, sagt, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube euch nicht. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass die alle durchgedreht sind oder was. Irgendwas muss er sich dabei ja gedacht haben. Aber er hat es jedenfalls ihn nicht geglaubt. Er hat es ihn nicht abgenommen. Und in dieser Diskussion wahrscheinlich kommt er dann zu diesem Satz, dass er sagt, ich glaube das nicht. Ich würde es erst glauben, wenn ich meine Hände in seine Wunden lege. Also wenn ich betasten kann, das ist wirklich der Jesus, den wir kannten, der Jesus, mit dem wir jahrelang gegangen sind, der Jesus, der gekreuzigt wurde. Erst dann glaube ich, vorher nicht. Und wenn man sich das so überlegt, als ich mir das so überlegt habe, dachte ich, im ersten Moment klingt das vernünftig von Thomas. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es eigentlich komisch. Thomas sagt ja nicht, wenn ich dabei gewesen wäre bei euch, dann würde ich auch glauben. Oder er sagt auch nicht, wenn Jesus mir jetzt nochmal begegnen würde, dann würde ich glauben. Sondern er sagt, auch das würde mir nicht reichen. Was euch überzeugt hat, würde mir nicht reichen. Ich müsste erst ihn betasten, meine Hände in seine beiden Wundmale legen und in seine Seite. Also wirklich ihn betasten und dann erst würde ich glauben. Ihr seid alle leichtgläubig, ihr habt einfach so geglaubt, ich glaube erst, wenn ich ihn anfassen kann. Ja, Thomas ist anscheinend so ein haptischer Typ. Ist doch eigentlich komisch, dass er so Sonderwünsche stellt, oder? Wer ist denn eigentlich dieser Thomas, dass er so denkt, dass er das Recht hat, Ansprüche zu stellen? Ich meine, Thomas war nicht der Jünger, den Jesus besonders liebte. Das war Johannes. Ja, von Johannes wird gesagt, Jesus hat ihn besonders lieb. Thomas war auch nicht einer von dem engen Kreis. Es gab unter den 12 Jüngern nochmal einen Kreis von 3 Jüngern, besonders eng um Jesus. Das war Johannes, Jakobus und Petrus. Dazu gehörte Thomas auch nicht. Thomas war auch nicht der Jesus verteidigen wollte, als er verhaftet wurde. Das war Petrus. Petrus war der einzige Mutige, der ein Schwert gezogen hat und Jesus mit seinem Leben verteidigen wollte. Das war Thomas nicht. Thomas war einer von denen, als Jesus verhaftet wurde, ist er weggerannt. Hat ihn im Stich gelassen. Er war auch nicht beim Kreuz dabei. Nicht mal da hat er sich hingetraut. Da waren Johannes und die Frauen, die waren bei Jesus am Kreuz. Die haben gesehen, wie er gestorben ist. Auch da war Thomas nicht. Thomas war ängstlich. Ich meine, verständlich. Es ging um Leben und Tod. Es war nicht irgendwas hier. Aber Thomas hatte sich eigentlich auch nicht verdient gemacht. Um diese Sonderwünsche, um diese Ansprüche, die er stellt. Er hatte sich nicht darum verdient gemacht, zu sagen, also für mich muss Jesus schon noch die Extrameile gehen. Ja? Bei mir, da reicht eine Erscheinung, ein Gespräch, was auch immer, es reicht mir nicht. Nein, mir muss er persönlich die Hände mir hinreichen, dass ich ihn anfassen kann. Erst dann glaube ich. Was passiert? Wir haben es gelesen. Johannes schreibt, die Tür war abgeschlossen. Und Jesus tritt herein. Was uns das sagen soll, ist, Jesus wurde nicht einfach wiederbelebt. Ja, die Tür war verschlossen und Jesus tritt durch diese verschlossene Tür herein. Deswegen schreibt Johannes extra, die Tür war verschlossen. Zweimal unterstrichen. Wir hatten abgeschlossen, wir waren sicher, niemand kommt rein und auf einmal tritt Jesus in unsere Mitte. Darum wurde dann, haben manche dann gesagt, ja, Jesus war nur noch ein Gespenst oder ein Geist oder was auch immer, eine Vision. An einer anderen Stelle isst Jesus extra einen Fisch, um ihnen zu zeigen, ich bin nicht ein Geist, ich hab einen Körper, ihr könnt mich anfassen. Er ist auferstanden. Auferstanden ist nicht einfach eine Wiederbelebung, auferstanden ist auch nicht ein Geist, auferstanden ist ein neuer Körper, ein ewiges Leben. Aber jedenfalls dieser auferstandene Jesus, der tritt wieder in diese Menge, wieder zu seinen Jüngern. Und er grüßt sie wieder, er sagt wieder, Frieden sei mit euch. Was er beim ersten Mal auch schon gesagt hatte. Und dann dreht er sich zu Thomas und sagt, hau ab, komm, raus, wir sprechen später. Macht er nicht. Das wäre doch eigentlich eine vernünftige Reaktion. Ich meine, Thomas hat ihn, wie alle anderen, im Stich gelassen. Als Jesus seine Jünger am meisten gebraucht hat, als er sie am allermeisten gebraucht hat, sind sie alle weggerannt, bis auf Petrus. Petrus wollte ihn verteidigen. Aber Petrus hat ihn später dann verraten dreimal. Als er gefragt wurde, kennst du den, hat er gesagt, den habe ich noch nie gesehen. Die haben ihn alle im Stich gelassen. Die haben ihn alle einfach im Stich gelassen. Auch Thomas. Und es wäre doch eine verständliche, total menschliche Reaktion, wenn Jesus sagen würde, Thomas, hau ab, ich will dich nie wieder sehen. Wenn er sich ihm gar nicht erst zeigen würde, wäre es eine verständliche Reaktion. Es wäre eine normale Reaktion. Was macht Jesus nicht? Er geht auf seinen Wunsch ein. Er geht auf den Wunsch von Thomas ein. Warum? Warum macht Jesus das? Warum ist er dazu bereit? Was ist sein Motiv? Und ich denke, wenn wir verstehen, warum Jesus überhaupt gestorben ist, dann wird auch klar, warum er so auf Thomas eingeht. Warum er den, der ihm eigentlich im Stich gelassen hat, warum er dem noch seine Sonderwünsche, also der wirklich kein Recht hatte, Sonderwünsche zu stellen, warum er auf ihn eingeht. Warum war es nötig, dass Jesus stirbt? Er hatte das vor seinem Tod schon gesagt, er hat das angekündigt. Ich glaube, das Hauptproblem von Thomas, das Hauptproblem von allen seinen Jüngern, war nicht, dass sie Jesus im Stich gelassen haben. Nicht in erster Linie. War auch ein Problem sicher, ist nicht gut. Das war nicht ihr Hauptproblem. Ihr Hauptproblem war, dass sie Jesus nicht vertraut haben. Jesus hatte vor seinem Tod, hat er bereits gesagt, man wird mich ausliefern an meine Feinde, sie werden mich töten und ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Er hatte das alles gesagt, er hat das angekündigt. Er hatte gesagt, was passieren würde, er hat es ihnen genau beschrieben. Aber sie haben ihm nicht geglaubt. Deswegen waren sie so ängstlich, deswegen haben sie sich versteckt, deswegen haben sie ihre Türen abgeschlossen, weil sie haben nicht damit gerechnet, dass er wirklich aufersteht. Sie haben ihm nicht geglaubt, als er es ihnen gesagt hat. Und im Prinzip haben wir alle dasselbe Problem. Wir vertrauen ihm nicht. Wir vertrauen Jesus nicht, wir vertrauen Gott nicht. In der Bibel heißt es, dass Gott, dass alles Gute von ihm kommt. Er ist die Quelle von allem Guten. Er ist das reine Licht. In ihm ist kein Schatten, keine Dunkelheit. Alles Gute kommt von ihm. Was du heute hast, worauf du stolz bist, wofür du dankbar sein könntest, kannst du drüber nachdenken. Es ist vielleicht Gesundheit, es ist vielleicht Geld, was du hast, eine Versorgung, du hast ein Dach über dem Kopf, gibt sicher viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Die hast du alle von Gott, alles. Er beschenkt dich mit Dingen. Dass du Luft zum Atmen hast, dass du jetzt gerade hier sitzt, dass du mir zuhören kannst und hoffentlich auch tust. Das sind alles Dinge, die Gott dir schenkt, die er dir vermittelt hat. Alles kommt von ihm. Und was machen wir? Wir danken es ihm nicht. Nicht nur das, Gott gibt uns auch Gebote, um uns zu zeigen, so sollt ihr leben, so gelingt euer Leben. Ich meine, wenn irgendwer weiß, wie ein Leben gelingen kann, dann noch der es gemacht hat. Der alles gemacht hat, Naturgesetze, alles auch am Leben hält, am Laufen hält, der weiß doch am besten, was gut für uns ist. Und er gibt uns diese Gebote, um uns zu zeigen, so sollt ihr leben, das ist gut, das ist mein Wunsch, mein Wille für euch. Eins der Gebote, liebt eure Feinde. Er sagt, liebt die, die euch hassen, tut ihnen Gutes. die euch schaden wollen. Auch jetzt keine Abstimmung zu machen, wer das tut. Ich bin mir sicher, da gibt es hier wahrscheinlich keinen einzigen, der das konsequent macht. Was anderes sagt er. Überleg mal kurz in deinem näheren Umfeld, wer würdest du sagen, ist die Person mit dem geringsten sozialen Status? Jeder hat irgendeine Person in seiner Nähe, wo man sagt, boah, der hat wahrscheinlich vielleicht wenig Geld, keine Freunde, geringer sozialer Status. Jesus sagt, so wie du mit dieser Person umgehst, so gehst du mit mir um. Wie gehst du mit dieser Person um? Er sagt, die Geringsten, der Geringsten unter euch, so geht ihr mit mir um, wie ihr mit diesen umgeht. Unser Problem ist, dass wir glauben, dass wir es besser wissen. Jesus hat gesagt, ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Die Jünger haben geglaubt, wir wissen es besser. Keiner steht auf von den Toten, das gibt es nicht. Gott sagt uns, liebt eure Feinde. Wir denken, ja, das, Gott bei aller Ehre, aber ich weiß doch besser, ob man seine Feinde lieben sollte oder nicht. Wir versagen ihm das, was ihm eigentlich gebührt. Wir versagen ihm den Dank, der ihm eigentlich gebührt. Und dieses Misstrauen und dieser Verstoß gegen seine Gebote ist das, was die Bibel Sünde nennt. Der Verstoß gegen Gott. Das Misstrauen gegen Gott. Dieses tiefsitzende Misstrauen, ich weiß es besser. Du magst allwissend und allmächtig sein, du hast alles geschaffen, aber ich weiß besser, wie es geht. Und Gott sagt uns auch, was die Folge ist von Sünde. Er sagt uns, was die Folge ist von diesem Misstrauen. Die Folge ist immer der Tod. Das können wir sehen in zerstörten Beziehungen. Das können wir sehen an den Kriegen auf dieser Welt. Die furchtbaren Bilder, die uns teilweise von da entgegenschlagen. Von dem Hass, von dem Misstrauen, von der Not. Überall sieht man es, um uns herum. Sehen wir diese Folgen von dieser Trennung. Die Folgen, dass wir Gott nicht vertrauen. Und im Prinzip stehen wir genauso da wie Thomas. Wir haben kein Anrecht hier auf irgendwas. Gott hat keine Bringschuld uns gegenüber. Warum sollte er, wenn wir uns nicht an das halten, was er sagt, warum sollten wir dann noch Anforderungen, noch Ansprüche stellen an ihn? Eigentlich haben wir das Recht dazu nicht. Aber trotzdem belässt er es dabei nicht. Und jetzt nähern wir uns Karfreitag. Gott wird selber Mensch in Jesus Christus. Und er trägt die Strafe für unsere Schuld. Er sagt, die Folge von euren Vergehen, die Folge von dem, was ihr tut, ist der Tod. Das ist die Strafe für das ganze Böse in der Welt. Aber er sagt, den Tod sollt nicht ihr tragen, den Tod trage ich für euch. Darum ist Jesus gestorben. Und nicht irgendwie gestorben, sondern er ist eigentlich der Allmächtige, der hat seine Göttlichkeit abgelegt und ist ein Mensch geworden und hat sich in die Hände seiner Feinde geben lassen. Wir haben heute keine Vorstellung von Kreuzigungen. Wir denken, naja, wir kennen Kreuze halt nur von wenn sie irgendwo rumhängen. Eine Kreuzigung war das Schlimmste, was du damals Menschen antun konntest, mit Abstand. Es war so schlimm, dass römische Historiker in der Regel nicht geschrieben haben, so und so wurde gekreuzigt, sondern sie wollten nicht mal das Wort benutzen, sondern nur geschrieben, so und so hat die schwerste Strafe erlitten. So furchtbar war es, dass man das Wort nicht mal benutzt hat. Jesus wurde wahrscheinlich bei fast Minusgraden, wurde er völlig nackt ans Kreuz geschlagen, mit Nägeln durch die Handgelenke und durch die Fußgelenke durch. Das hat er über Stunden elendig nicht verblutet, sondern erstickt eigentlich, bis zum Herzstillstand. Furchtbarer Tod, ein grausamer Tod, unglaublich grauenvoll. Vorher hat man ihn noch ausgepeitscht, damit, um ihn noch mehr zu schwächen, um ihn noch mehr zu demütigen. Aber da zeigt sich die Liebe Gottes. Jesus wusste, dass es passieren würde. Er hat es ja vorher gesagt, dass es passieren würde. Aber er trägt willig diese Strafe. Mit sehenden Augen geht er rein und sagt, ich sterbe für euch, damit ihr leben könnt. Und nicht nur für seine Jünger ist er gestorben, sondern für jeden Menschen. Selbst für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Da zeigt er uns eigentlich die Liebe Gottes am Kreuz. Noch am Kreuz, wo er hängt, sagt er, Vater, vergib diesen Menschen, die mich ans Kreuz genagelt haben. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Steht die Liebe Gottes, ist so allumfassend, dass er bereit ist, selbst für seine Feinde, selbst für die, die ihn hassen, selbst für die geht er ans Kreuz, selbst für die lässt er sich demütigen und töten. Und stirbt mit ausgestreckten Armen am Kreuz, die Welt zu umfassen und denen Leben zu schenken, die an ihn glauben. Jesus hätte nichts davon tun müssen. Es war nicht nötig, dass er irgendwas davon tut. Und keiner von uns hat sich darum verdient gemacht, Thomas auch nicht. Aber ich denke, wir verstehen so, warum Jesus Thomas so begegnet. Er war bereit für Thomas zu sterben, er war bereit auch für Thomas ans Kreuz zu gehen und sich für ihn hinrichten zu lassen. Und die Liebe, die so groß ist, dass sie den Tod dann besiegt, die hört nicht dann auf. Obwohl Thomas keine Rechte hatte, irgendwelche Ansprüche zu stellen, seine Liste da zu machen, was er gerne von Gott erfüllt haben möchte, bevor er an ihn glaubt, obwohl er keine Ansprüche darauf hat und Jesus schon für ihn gestorben ist, sich schon hat für ihn hinrichten lassen, sich für ihn hat quälen lassen, stellt Thomas noch solche Ansprüche. Und Jesus geht zu ihm und sagt, komm, nimm meine Hände, zweifle nicht, glaub mir doch, vertrau mir. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? Und in dem Moment erkennt Thomas. In dem Moment erkennt er es. Er fasst ihn nicht an. Thomas macht das nicht, weil er merkt, das war Quatsch. Er hat gedacht, er bräuchte diese Dinge. Er müsste irgendwie Jesus noch vorher anfassen und alles Mögliche noch, bevor er ihm vertrauen könnte, bevor er an ihn glauben könnte. Aber in dem Moment, wo er Jesus begegnet, da merkt er, das ist falsch. Da merkt er, dass Jesus steht vor ihm. Welche Ansprüche sollte er da noch stellen? Was sollte er da noch von ihm verlangen, was er ihm nicht schon gegeben hätte? Wie viel mehr könnte Jesus noch seine Liebe beweisen, als durch das, was er getan hat? Wisst ihr, es ist so oft, was wir selber erleben und was ich auch erlebt habe. Ich habe früher auch gedacht, ich hatte so viele Fragen, so viel, warum gibt es das Leid in der Welt und was mit dem ersten Ursprung und keine Ahnung, die ganzen philosophisch-theologischen Fragen, die man sich stellen kann. Und ich dachte, ich muss diese Fragen erst durchdenken, ich muss erst Antworten haben, bevor ich glauben kann. Und dann ist Jesus mir begegnet. Ich habe gemerkt, es ist doch alles Quatsch. Welche Fragen müsste er mir noch beantworten? Ich habe gar nichts für ihn getan. Ich habe nichts für ihn getan und dann auch Ansprüche gestellt. Und er hat sich für mich ans Kreuz schlagen lassen. Wie viel mehr könnte er mir noch seine Liebe beweisen? Wie viel mehr könnte er dir noch seine Liebe beweisen? Als durch das, was er schon getan hat. Was ich brauche, was Thomas brauchte, was du brauchst, ist eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist alles. Wenn du dem Auferstandenen begegnest, da erfahren wir seine Liebe und da erfahren wir, dass er der ist, von dem er behauptet hat, dass er ist. Das ist, was eine Woche nach Ostern geschehen ist. Ihr könnt gerne. Wie beginnt das? Ich habe so gesagt, ich bin Jesus begegnet. Was heißt das? So ein Spruch. Es beginnt mit dem, was Kobi uns auch erzählt hat. Dass du mit ihm redest. Du kannst auf die Knie gehen, du kannst im Sitzen, ist völlig egal. Es geht nicht um die äußere Form, es geht um die innere Haltung. Sagen, Jesus, wenn das wahr ist, dann brauche ich dich. Wenn das wahr ist, was ich gehört habe, dann will ich dir begegnen. Und der bereit war, für dich ans Kreuz zu gehen, der ist auch bereit, dir zu begegnen. Das ist der kleinste Schritt für ihn. Schon so viel gemacht, das schafft er auch. Und ich möchte euch herausfordern, jeden von euch herausfordern, das zu tun. Das Lobpreisteam wird sich ein, zwei Lieder singen. Und ihr könnt mitsingen, ihr könnt aufstehen und mitsingen. Aber wichtiger wäre mir, dass ihr mit Jesus redet. Genau das tut. Einfach, es muss nicht mal laut sein, es muss nur aus dem Herzen kommen. Sagen, denken, was auch immer, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Du hast deine Arme am Kreuz ausgestreckt, auch für mich.
Amen.